Es ist erstaunlich, wenn man sich manchmal mit so deutschsprachigen Texten beschäftigt, wie viel religiöse Inhalte in einem komplett säkularen Lied stecken, wenn man sich einfach mal diesem Liedtext vor Augen führt. Im Jahr 2012 veröffentlichte die Gruppe Silbermond das Lied Himmel auf. Und wenn man es hört, das berührt einen. Und ich habe gedacht, das ist ein, ja, fast gut genug, um in ein Gesangbuch zu kommen. Und es nimmt ja auch etwas auf von dem, was wir nachher singen wollen, nämlich O Heiland, reißt die Himmel auf. Nun kommt der Heiland hier nicht drin vor. Aber das, was ich so faszinierend finde, ist in diesem Lied, das wir nicht einspielen können wegen rechtlichen Gründen, bla bla. Jedenfalls in diesem Lied schwingt unglaublich viel mit von dem, worum es heute gehen soll, nämlich um jene Hoffnung, dass offensichtlich das Gute vom Himmel erwartet wird. Es ist interessant, wie sehr diese Gedankenwelt ja uns geprägt hat. Das Gute, alles Gute kommt von oben, sagen wir. Ja? Das Gute kommt von oben. Der Segen, das Glück kommt nicht aus dem Erdboden. Das Glück fällt vom Himmel, unverdient in unseren Schoß. Silbermond dichtete in diesem Lied, 1000 Kreuze trägt er über den Tag. Auch hier, ein jeder trage sein Kreuz. Man muss sein Kreuz tragen. Das ist Not. Das ist Schwere. Das ist vielleicht einfach sogar nur das Leben, wie ich es leben muss, aufgrund meines Ortes, wo ich geboren wurde, aufgrund der sozialen Umstände, unter denen ich aufgewachsen bin, aufgrund der Lehrer, die ich gehabt habe, aufgrund der Entscheidungen meiner Eltern, wo sie arbeiten wollten und wo sie siedeln wollten. Kreuze. 1000 Kreuze trägt er über den Tag, 365 Tage im Jahr, 12 Stunden zeichnen sein Gesicht. Es ist okay, aber schön ist es nicht. Vom Leben gezeichnet. Jeden Morgen geht er durch diese Tür, so wie wir auch, jeden Morgen zur Arbeit gehen. Ins Büro, auf die Station, in die Schicht, ans Band. Jeden Morgen geht er durch diese Tür. Zur Schule, zur Ausbildung, zum Studium. Jeden Morgen bleibt die Frage, wofür? Und jeder Tag gleitet ihm aus der Hand ungebremst gegen die Wand. Letzte Woche hatte die Predigt die Überschrift, was soll's, ich habe fertig. Lebensgefühl von, da geht etwas sozusagen gegen die Wand. Wofür soll ich mich engagieren? Wofür jeden Tag aufstehen? Wofür abends immer nur die Ohnmacht und die Kraftlosigkeit spüren? Wofür? Und dann heißt es weiter, ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich? Den Satz, glaube ich, da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein, auch wenn wir sagen, wir sind mit dem Herrn unterwegs. Also ich kenne Tage, wo ich das manchmal so für mich sage, Herr, kann es nicht auch mal irgendwie so für Pastoren eine Sonnenscheinecke geben? Kann es nicht auch mal irgendeine Ecke geben, wo gerade kein Problem aufpoppt? Kann es nicht gerade einfach so ein bisschen Glück, so, und wir meinen damit ja Glück, wie ich es brauche. Also wenn ich meinem Vater, der nie geraucht hat, eine Meerschaumpfeife schenke, dann ist das für mich vielleicht Glück, weil ich die toll finde und weil ich früher mal Pfeife geraucht habe und weil ich das ganz. Aber für meinen Vater wäre das kein Glück. Für meinen Vater war es später mit mir zusammen Glück, bevor er die letzten 3 Jahre seines Lebens, immer wenn ich kam, hatten wir so einen heimlichen Deal. Er gab mir dann immer schon 10 Euro und sagte, Stefan, gell, hol uns wieder Currywurst, Pommes rot-weiß. Das hat er nämlich früher in den Zeiten, wo er verheiratet war, nicht gekriegt, wegen Diät und gibt ja immer auch 1000 Gründe. Wir haben uns verschmitzt angeguckt und eigentlich damit heimlich gegen die Mutter verbündet, indem wir gegessen haben, was uns schmeckte. Ein bisschen Glück. irgendwo ein Tunnelende, das Licht verspricht. Das Licht am Ende des Tunnels. Wenn wir in Dunkelheit sitzen, wir wissen, in der Bibel heißt es, ein Licht strahlt auf über denen, die in der Finsternis sind. Da ist jetzt zwar nicht der Tunnel zitiert, aber die Situation, dass Menschen sich selbst in Dunkelheit empfinden, in Dunkelheit sind. Er will doch viel, doch eigentlich nicht, nur ein bisschen Glück. Und manchmal denke ich mir so, an der Stelle kommen dann unsere vielen Ratschläge. Wenn jemand das so sagt, ich will nur ein bisschen Glück, und dann haben wir, ja, das Leben ist nun mal kein Kinderspiel und auch kein Wunschkonzert und ach ja, wie auch immer. Viele gute Sätze, die so alles irgendwie ein bisschen runterkochen. Aber was ich so herrlich finde in diesem Lied, ist diese ungebremste Sehnsucht. Wann reißt der Himmel auf? Wann reißt der Himmel auf? Eine andere Formulierung für das Kirchenlied, O Heiland, reißt die Himmel auf. Wir werden es nachher noch singen. Eine Sehnsucht von Menschen, die im Leben feststecken, die irgendwie nicht lachen können, die irgendwie unten sind, die draußen sind, die durch das System gefallen sind. Wann reißt der Himmel auf? Und in dem Lied singt dann immer so eine Hintergrundstimme im Chor, auch für mich, auch für mich. Wir kennen das Lebensgefühl, dass es Menschen gibt, die haben immer Glück im Leben. Das ist eigenartig, die fallen, sagt man ja auch manchmal, die Stufe im Leben immer nur nach oben. Und dann gibt es Menschen, die fallen, die immer nur nach unten. Ja? Wann gibt es auch mal Glück, nicht nur für die anderen, vom Lebensgefühl, wann gibt es Glück für mich? Für mich. Wann reißt der Himmel auf? Wann reißt der Himmel auf? Sag mir wann. Wann reißt der Himmel auf? So geht es im Refrain. Und dann kommt die zweite Strophe, die etwas aufgreift von der Hoffnungslosigkeit und der Tragik vieler jungen Menschen, die irgendwann sozusagen die Ausfahrt nicht erwischt haben. Es ist das Leben hier im Paradies. Da denkt man, oh, jetzt kommt eine tolle Aussage, was Schönes. Jetzt kommt eine positive Beschreibung von einem Menschen, der auf der Sonnenseite ist. Und dann heißt es, wenn das süße Gift in ihre Venen schießt. Da ist jemand auf Droge, vielleicht auf Heroin, wahrscheinlich auf Heroin. Vergisst sie alles, was so gnadenlos schien im kalten Himmel über das kalte Berlin. Sie ist nicht gern gesehen in dieser Stadt. Problemkind eben. Weil unser Netz sie nicht aufgefangen hat. Weil der Teufel seine Kreise um sie zog, noch nie fiel ihr was in den Schoß. Und ich dachte, das ist doch interessant, oder? So oft wollen wir von Gott nichts wissen und so oft sind wir unterwegs und sagen, ja, wir schaffen das alleine, man muss sich in dieser Welt einrichten und wenn der Tod kommt, dann ist Schluss und dann gibt es irgendwie irgendwo Licht und vereinen wir uns mit dem Sternenstaub und sind all eins und keine Ahnung. Wir haben da die unterschiedlichsten Vorstellungen von Reinkarnation und ich weiß nicht was alles. Aber wenn es darauf ankommt, interessant an dieser Stelle, gibt es doch den, der für das Böse wirkmächtig verantwortlich gemacht wird, nämlich der Teufel. Es muss einen geben, der das Leben kaputt macht. Wir leben in einer so abgesicherten und abgepufferten guten Welt, dass wir den Eindruck haben, der größte Sieg des Teufels besteht in unserer Gesellschaft darin, dass wir ihn für gar nicht mehr existent halten, weil es uns so gut geht. Aber Menschen, die mit ansehen mussten, wie andere mit Eisenstangen totgeschlagen werden, Menschen, die mit ansehen mussten, wie Menschen Menschen quälen können, die spüren etwas von dem, dass es eine Bosheit gibt, die eigentlich jenseits dessen ist, was wir menschlich nennen. Wir sagen das ja umgangssprachlich auch in manchen Prozessen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Und dahinter steckt eigentlich diese Aussage, da hat mich der Teufel geritten. Da hat mich jemand zu etwas gebracht, was ich so normalerweise gar nicht tun würde. Und wieder dieses Wort, ist nicht irgendwo da draußen ein bisschen Glück für mich, irgendwo ein Tunnelende, das Licht verspricht. Sie will doch eigentlich nicht so viel. Sie will doch nur ein bisschen Glück, ein bisschen Sonne, ein bisschen Leben. Mich hat dieses Lied sehr berührt. weil es so ehrlich aufnimmt, was so eine allgegenwärtige Sehnsucht eben doch in unserem Leben und in unserem Land ist. Die Sehnsucht nach einem Leben, in dem ich irgendwie mich zu Hause fühle. Nicht ein Glück on top, nicht die wunderbare Schokokaffeebohne auf das wunderbare Tortenstück mit Sahne. Kennt ihr das? Da fängt man dann immer an, da beginnt der Genuss. Es geht nicht um diese Kaffeebohne und alles andere habe ich schon. Es geht in unserem Text dieses Liedes und auch gleich in dem Predigttext darum, dass Menschen in einer Situation sich selber empfinden, in der sie zutiefst umstellt sind von lauter Situationen und ja, Gegebenheiten, die dunkel machen. Der Text aus dem Jesaja-Buch greift folgende Verse auf. Ich lese nach der Hoffnung für alle, die ist einfach ein bisschen umgangssprachlich geglätteter und bringt den Text auch ein bisschen schneller rüber. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Hier wird der Dialog aufgenommen mit dem, der im Himmel ist, der Himmel und Erde gemacht hat und der offensichtlich sich irgendwie gerade nicht bei mir vorstellt und bei mir zeigt. An den man sich wendet und der doch irgendwie Fenster zu, Türen zu, scheint nicht da zu sein. Huhu, würden wir rufen. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Es ist einerseits das vertrauensvolle Hinwenden dieses Beters an Gott und doch schwingt da so etwas für mich mit. Ich lese das mal so, wo ich denke, ja, das ist so ein Stück weit die Art, wie wir denken. Wenn es dunkel wird, wenn es schwer ist, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das gerne vorstellen, wenn es nicht rund und nicht geschmiert läuft, wer ist schuld? Klar, nicht der Teufel, der Herr. Gott hat nicht eingegriffen. Gott bin ich egal. Gott, warum lässt du das zu? Wo bist du mit deinem Segen und dem Glück? Wir haben so heimlich sozusagen den Zeigefinger gereckt gegen Gott. Wo bist du? Wo sind deine Taten? Sind wir dir egal? Aber da bleibt der Beter nicht stehen. Er ruft sich in Erinnerung. Du bist doch unser Vater. Die Erzväter, der Arzt Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Die sind schon längst tot. Viele Jahre schon. Aber du Herr, bist unser Vater, du unser Erlöser, so hast du von jeher geheißen. Also der Leute aus der, sozusagen aus der Tinte haut, der aus dem Schlamassel brettet, der uns rauspaukt, Erlöser, der uns freikauft, der dafür sorgt, dass sich das Schicksal wendet zum Guten. Du, das ist doch dein Name, unser Erlöser. So hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Merkt ihr das wieder so? Nicht wir irren ab, sondern du lässt uns abirren. Wir würden ja den richtigen Weg gehen, wenn du uns in der Spur halten tätst. Aber warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Furcht mehr vor dir haben? Spannend, oder? Ich finde die Bibel echt herrlich. Die Fragen sind so modern, ja, Jahrhunderte alt. Warum, gib dich doch mal, warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Frag das mal ein 5-jähriges Kind, das in der Trotzphase ist. Ich habe dich trotzig werden lassen. Bitte wende uns zu dir zurück. Wir sind doch noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde deines heiligen Volkes uns vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk Gottes gewesen. So, jetzt hast du's. Das ist das Herz. Da stehen sie. Das ist die Anklage gegen Gott. Und dann schießt es aus ihm raus. Ganz ehrlich. Ach, Herr. Da ist diese ganze schöne Anrede und die Anklage erst einmal weg. Ach, Herr. Reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Wann reißt der Himmel auf? Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich. Herr, wann reißt der Himmel auf für uns, die wir im Exil sitzen, die wir weggeführt worden sind, die wir besiegt wurden durch eine Armee und die uns weggenommen hat aus Israel bis ins ferne heutige Irak? Wer kann da leben? Wer kann da Hoffnung haben, wenn wir so weit weg sind von der Heimat, von dem Boden, auf dem wir geackert haben, auf dem wir Weinbau betrieben haben? Und dann nochmal diese Bitte und das Gebet: Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm schnell wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Also hier werden Bilder gebraucht für die Größe, die Stärke, die Kraft Gottes. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern. Und dann heißt es am Schluss des Abschnitts: Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Wann reißt der Himmel auf? Wann reißt der Himmel auf? Advent heißt, da kommt jemand. Da kommt jemand, der den Himmel aufreißt. Da kommt jemand aus der Herrlichkeit Gottes, nicht mit der Glorie, nicht mit dem Glanz, nicht sozusagen mit dem goldenen Morgenmantel und den goldenen Boxhandschuhen, so wie der ehemalige Boxweltmeister gestern Abend. Nein, dieser König, der da kommt, kommt nicht in Prunk und nicht im Brokat und nicht mit viel Orden und nicht mit Schönheit. Er kommt überschaubar in die Welt. Er wird geboren als ein Kind in einem Stall. So wie heute Millionen Kinder in unendlicher Armut, in Favelas, in Höhlen, in Zelten der Flüchtlingslager geboren werden. Der Gedanke alleine lässt mich erschauern, wenn ich mir vorstelle, ich müsste da zwischen irgendwo den Heiland suchen. Aber so kommt Gott, klein und überschaubar, übersehbar, übergehbar, nur ein Kind. Wann reißt der Himmel auf? Wann kommt das, was die Wende bringt? Oder wann kommt der, der alles verändern kann? Damit man den entdeckt, das ist ein Geheimnis Gottes, glaube ich, damit man den überhaupt entdeckt, braucht es die Begegnung mit der eigenen Bedürftigkeit und der eigenen Dunkelheit. Ich glaube, es braucht diese Identifikation mit den Personen, entweder mit dem, der 1000 Kreuze trägt, 365 Mal im Jahr und 12 Stunden am Tag und der mehr oder weniger immer gegen die Wand läuft und die Tür nicht trifft, weil er sie nicht findet. Oder er sich identifiziert mit jener Dunkelheit, wo man gebunden ist. Entweder wirklich an Droge oder gebunden ist in Unfähigkeit, in Gewöhnung oder ach, es gibt so viele dunkle Gebundenheiten, die uns nicht frei sein lassen. Angst vor Menschen, Angst vor Plätzen, Angst vor der Nacht. Vor einigen Wochen, denkt nur daran, wie das ist, dieses Lebensgefühl von den Menschen, die in Nigeria sind, die nachts überfallen werden von arabischen, von muslimischen Stämmen. Tagsüber geht es, war da der Satz, aber nachts haben wir Angst. Am Nachmittag kommt die Angst, wie die Nacht wird. Wann reißt der Himmel auf?
Und das Interessante ist, in dieser ganzen Szene, in dem Szenario, wenn doch Gott nicht so kommt im Brokat und Gold, wenn Gott doch nicht so kommt als der Weltenerlöser, der sozusagen mit den Heerscharen auf die Welt herniederfällt, mit wunderbaren Fallschirmdivisionen und alle Welt sieht, die Macht und die Kraft und die Größe. Wenn Gott doch so nicht kommt, ändert sich denn dann wirklich etwas? In den Bibeltexten des Alten und Neuen Testamentes wird eigentlich an keiner Stelle davon geredet, dass Gott dafür zuständig ist und dass sein oberstes Ziel darin besteht, unsere Lebensumstände so zu verändern, dass sie nur leicht und schön und glückselig für uns sind. Sondern die Bibel redet immer davon, dass in die Dunkelheit hinein Licht fällt. In die Dunkelheit hinein kommt einer, der sich im Dunkeln quasi lichtvoll an meine Seite setzt. In meinen Schmerz kommt jemand, der mich in den Arm nimmt. In meine Perspektivlosigkeit kommt jemand, der mir deutlich macht, nicht vom Erfolg hängt dein Wert ab, sondern ich liebe dich, so wie du bist. Du bist mir wertvoll. Viele Menschen haben das in ihrem Leben nie gehört, aus dem Mund ihres Vaters, dass er gesagt hat, ich hab dich gern, mein Junge. Ich mag dich und ich liebe dich, meine Tochter. Viele Kinder haben nie gehört, dass Eltern für sie Zeit haben und ihnen liebe Worte nur um ihrer selbst willen gesagt haben. Nur wenn sie gute Leistung brachten, dann. Nur wenn man sozusagen die 1,0 geschafft hat, dann war man ein gutes Kind. Bei 1b, 1 minus, 2 plus, oh, da müssen wir mal gucken, ob wir einen neuen Trainer brauchen. Ob wir vielleicht jemanden brauchen, der Nachhilfe gibt. Und in diese Not, in diese Dunkelheit, in dieses Elend, in diesen Schmerz, in diese Wunde kommt Licht, kommt einer, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Das ist die Botschaft des Advent. Das ist deshalb so, weil wir so viele Lichter haben. Und ich frage mich manchmal, wir machen gerade in unserer Gesellschaft so viele Lichter. Ich bin da total begeistert. Also ich finde, manche Häuser, die haben ja mittlerweile so Comicfiguren draußen, die erzählen Bildergeschichten mit Licht. Ja, da reitet der Nikolaus mit den Rentieren, mit Greta Thunberg sozusagen, dem Umweltmobil schlechthin. Die Rentiere vorne, hinten der Nikolaus. Und dann die Paketlieferung von Amazon. Und da wird Licht gemacht. Bäume, ja, die gar nichts, keine Tannenbäume, keine Winterbäume, keine Bäume mit irgendeiner, Büsche leuchten, überall leuchtet es. Und dann denke ich mir immer, toll. Ich würde gerne die Leute mal fragen, ob die wissen, warum sie das ganze Licht anmachen. Vielleicht würden sie sagen, das ist schön. Und mittlerweile würden sie sagen, das ist alles LED, das ist jetzt auch billig. Ja, das sind alles gute Gründe. Aber eigentlich ist doch das Licht nur dafür da, dass uns erinnert, da ist einer gekommen, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Das Leben würde sich ändern für den Mann, der hier sozusagen täglich gegen die Wand läuft, wenn man ihm sagt, du, da gibt es einen, der hat gesagt, ich bin die Tür. Versucht doch mal, den zu treffen. Ich bin die Tür. Das heißt, es gibt in deiner Wand, es gibt in deiner Lebenssituation, in der du immer die Ausweglosigkeit spürst, da gibt es einen, der sich aufgemacht hat, dir Zukunft und Begegnung zu eröffnen. Der sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich durchkommt, wer mich trifft, findet Leben. Findet Leben in einer Qualität, die sozusagen nicht aufzuhalten ist von den Umständen. Manchmal bleiben sie bedrängend und bleiben sie schwer. Und doch ändert es sich, wenn in der Schwere des Umstandes dann jener da ist, jener Christus kommt, jener Jesus auftaucht, der mich in seinen Arm nimmt, umfängt, festhält und tröstet. Das kann man beobachten, wenn man Kinder hat. wenn sie gefallen sind, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie enttäuscht sind, wenn sie eine schlechte Schulnote geschrieben haben. Oder bei meiner Tochter, das war dann jahrelang Horror, wenn sie auf ihren Fechtturnieren war und zu früh ausgeschieden ist. Und dann flossen die Tränen, nicht nur bei ihr, da konnte man also im Sechserpack Mädchen und Jungen weinen sehen, weil sie verloren haben. Ist so furchtbar, wenn man verliert. Ich habe gar nicht genug Arme gehabt, da habe ich manchmal 10, 12 Arme gewünscht, um all die Kinder einfach nur zu trösten. Aber dann auch zu merken, es ist, die Niederlage ist dann vorbei, ja, und man ist rausgeflogen, ja, aber dann war eigentlich entscheidend, dass da jemand ist, der tröstet, der da ist, der die eigentliche Botschaft bringt. Du bist wertvoll, egal wie das Ergebnis ist. Du bist wertvoll. Und Gott will dich, so wie du bist. Du bist wichtig. Du bist es. Ich wünschte mir, die Gruppe Silbermond würde sozusagen Goldensonne irgendwann mal heißen, weil sie wirklich dem Licht begegnet wäre. Dem, der wirklich Licht macht im Leben. Dem, der Licht macht in meinem Inneren. Dem, der mir das Licht aufgehen lässt für das, was wirklich zählt und wichtig ist in dieser Welt. Der mich liebt und mir durch seinen guten Geist Liebe ins Herz gibt, damit etwas von dem, was er mir geschenkt hat an Liebe, in meine Umwelt und in meine Umgebung geht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Der Satz geht eigentlich weiter und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, dass wir zuallererst wissen, wir sind gerettet, wir sind angenommen, wir sind geliebt. Gott gibt uns einen Neuanfang, einen Neustart in unserem Leben. Er ist bereit, uns Schuld und Sünde und Versagen zu vergeben, um mir die Botschaft ins Herz zu senken, du bist wertvoll, du bist wertgeachtet in meinen Augen. Jesaja 43, das ist dieser wunderbare Vers. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du bist wertvoll für mich. Die Botschaft, wenn wir in das Leben Jesu gucken, wie oft ist er Menschen begegnet, denen er aufgeholfen hat. Die Frau, die ja man eine Falle stellte, die man im Ehebruch ertappte, damit man sie ertappt. So blöd war sie wahrscheinlich auch nicht, dass sie sich da irgendwie hätte gerne ertappen lassen wollen. Und die selbstgerechten Pharisäer und Religiösen, die gerne mit Steine schmeißen, wenn sie einen gefunden haben, der offensichtlich Sünde begangen hat. Die Ersten, in der ersten Reihe sind sie immer die Frommen. Interessanterweise war es gar nicht, warum. Sie sind ja auch nur erlöst. Sie haben ja auch nur Vergebung erfahren. Aber oft machen wir dann unser Herz hart, weil wir vergessen, woher wir kommen und wer wir wirklich sind, weil wir vielleicht auch vor unserer eigenen Dunkelheit weglaufen. Wenn wir unsere Dunkelheit kennen und unsere eigene Schuld und unsere eigene Sünde und unsere eigene Erlösungsbedürftigkeit, dann fällt es uns vielleicht leichter, diese Botschaft von der Liebe, der Annahme weiterzugeben. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht, steht im Jakobusbrief. So ist Jesus unterwegs gewesen bei dieser Frau. Er hat sie nicht verurteilt. Er als der Sohn Gottes hätte sagen können, also hör mal, das geht echt nicht. Das geht wirklich zu weit. Ehebruch, also ich bitte dich, wo sind wir denn? Und Jesus sagt in die Runde rein, wer ohne Sünde ist, darf den Stein werfen. Und keiner wirft, weil plötzlich alle wissen, mit einmal wissen sie es, hier ist keiner, der nicht Vergebung bräuchte. Dann lassen sie ihre Steine fallen und verdrücken sich. Und er fragt sie, wo sind sie? Sie sind gegangen, ist keiner mehr da. Keiner, der mich verurteilt. Na, Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Lass es. Tu es nicht wieder. Ist nicht gut für dich. O Heiland, reiß die Himmel auf. Das bedeutet, schenk Veränderungen in unser Herz, in unser Leben, in unsere Umstände, in unsere Situation. Schenk, dass von mir und durch mich Liebe ausgeht. Ich weiß nicht, ob er den Autor dieses Liedes kennt, O Heiland, reiß die Himmel auf. ein studierter katholischer Jesuit, der sich in seiner Kirche dahingehend unbeliebt machte, dass er ganz früh öffentlich in Schriften die Hexenprozesse und die Folterpraxis in der Gegenreformation anprangerte. Er wurde mehrfach versetzt. Er hatte nur einen Bischof, der die Hand über ihm hielt und sozusagen ihn davor bewahrte, selber verfolgt und getötet zu werden. Er versetzte ihn immer wieder in neue Dienste, wo er seelsorgerlich tätig sein konnte. O Heiland, reiß die Himmel auf. Verändere unsere Herzen, verändere die Dunkelheit. Schenk Licht in unser Denken und in unser Handeln. Im Dienst an pestkranken Soldaten, verwundeten Soldaten, ist schließlich der Autor, der Verfasser dieses Liedes mit, ich glaube, 38 oder 39 Jahren gestorben. Sein Leben war auch nicht einfach, aber er wusste, es gibt einen, wenn der kommt, der macht den Unterschied in der Dunkelheit und im Herzen von uns. Es ist der, der Menschen hilft, die ihm vertrauen. Und Vertrauen bedeutet einfach nur, sich an den wenden, der im Himmel ist, und ihn bitten, komm, komm, komm in meine Situation. Komm. Mach es in mir hell. Lass mich hören, wonach meine Seele sich so sehnt. Lass mich hören, dass du mir sagst, ich habe dich je und je geliebt und mit Seilen der Liebe zu mir gezogen. Lass mich hören, dass du mir sagst, du bist wertvoll in meinen Augen. Lass mich hören, dass du mir sagst, tu es nicht wieder, ich bin mit dir. Du brauchst so nicht leben, ich helfe dir. Lass mich hören, dass du mir sagst, du bist nicht allein. Ich gebe dir eine neue Familie, eine neue Gemeinschaft. Ich gebe dir den Raum von Gemeinde, in dem du Brüder und Schwestern, Mütter und Väter findest. Mehr als du brauchst. Lass mich hören und erleben, dass du es gut mit mir meinst. Und dass ich dir nicht egal bin. Advent heißt, da ist einer gekommen in diese Welt, da ist Jesus gekommen in diese Welt, um diese Botschaft den Menschen zu sagen. Und er hat es sich etwas kosten lassen. Er hat das gleiche Leben mit dieser Not, mit diesem Elend, ja mit diesem Foltertod geschmeckt, wie viele, viele, viele Menschen in dieser Welt auch. Und er hat die Botschaft mit seinem Leben eingelöst, dass die Liebe Gottes größer ist als alles, was wir sehen, denken und verstehen können. Dass die Liebe Gottes durch nichts zu besiegen ist, sondern dass die Liebe Gottes überwindet, was an Not und Elend ist. Es kann sein, dass es uns kaputt macht. Es kann sein, dass wir dabei vielleicht als Menschen vergehen. Es kann sein, dass wir dabei vielleicht als Menschen sterben, so wie Jesus auch auf diesem Weg starb. Aber dann, und das ist das auch, was Jesus sagt, dann kommt die Herrlichkeit, Advent im umfassendsten Sinne. Dann kommt die Herrlichkeit Gottes und nimmt mich auf und ich kann bei ihm sein. Und von dieser Herrlichkeit, die im Himmel ist, das finde ich so wohltuend, schreibt in der Seher Johannes in der Offenbarung, dort ist kein Geschrei mehr im Himmel. Keine Not mehr im Himmel, kein Elend mehr. Und Gott selbst wird abwischen alle Tränen. Weil da einer ist, der mich liebt. Und der sich von den Himmeln hat nicht aufhalten lassen, sondern Paulus schreibt, er hat die Herrlichkeit zurückgelassen und wurde Mensch. Mensch wie wir, um uns zu erlösen. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gott kommt in diese Welt und ist in diese Welt gekommen. Er ist gekommen als Licht in diese Dunkelheit. Der Himmel ist das, worauf wir zugehen. Der Himmel ist bei Gott, aber ein Stück des Himmels, ein wenig Licht vom Himmel, ist mit Christus gekommen in diese Welt. Und deshalb zünden wir Kerzen an, um uns daran zu erinnern, dass er gekommen ist, um es hell zu machen, heller zu machen, als es in unserem Leben ist, als es unsere Dunkelheit ist, die um uns ist, um uns zu erlösen, einen Neuanfang zu geben. Und jedem steht dieser Weg offen, der zu Jesus kommt und sagt, Herr, ganz ehrlich, ich hab's nötig. Es ist dunkel in mir. Ich brauche Vergebung. Ich brauche deine Nähe. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Orientierung. Ich brauche deinen Frieden. Ich brauche deinen Arm, der sich um mich legt und der mich spüren lässt, ich hab dich gern. Du bist mir wertvoll. Ich kenne dich mit deinem Namen. Du bist keine Nummer. Du bist mir wertvoll. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wie es dir geht. Dafür bin ich gekommen, dir das zu sagen. Nur Gott kann das den Menschen geben, die zu ihm kommen. Im Stillen oder im Lauten. Die ihn einladen, die die Tür aufmachen, wenn er vor der Tür steht des Herzens, so sagt die Bibel, und an unser Herz klopft und uns öffnet. Das ist unsere Sache. Wir müssen öffnen, wir müssen ihn einladen, wir müssen ihn reinlassen. Dann wird es Licht, dann wird es anders. Dann ist der Himmel auf und nicht ein bisschen Glück ist an meiner Seite, sondern der Herr, das Leben selbst. Und er öffnet mir nicht nur ein bisschen Glück, wie so in einem kleinen Geschenkpaket, sondern er öffnet mir die Ewigkeit und gibt mir Anteil an dem Himmel. Möge es so Advent werden bei uns und in uns. Amen.